Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Produktmanagement in der Episode 11 mit einer weiteren Folge aus der Reihe Agile Essentials mit Alex Fürstenau
und Tobi Bayer.
Herzlich willkommen. Ja, wir neigen uns so ein bisschen dem Ende zu, was die Themen angeht aus der Agile Essentials Reihe. Aber das haben wir schon öfter gedacht und es gibt dann doch immer mal wieder noch Themen, die da gut, ganz gut reinpassen und die man mal eben in einer kurzen Episode abhandeln kann. Wir versuchen uns auf eine halbe Stunde zu beschränken. Wenn wir ein bisschen drüber hinausgehen, werden wir auch daraus nur lernen. Das Thema für heute ist ein weiteres Artefakt bzw. ein Konstrukt. Ich weiß auch nicht genau, wie man es nennt. Es geht heute um Taskboards.
Genau, so ist es. Das Taskboard. Das zentrale Instrument, um sich abzustimmen eigentlich im Team,
würde ich so sagen. Abzustimmen, okay. Ja, also was ist denn ein Taskboard? Stellen wir uns mal ganz doofen Fragen, was ist ein Taskboard?
Das ist ein großer schwarzer Raum. Ach nee, das war was anderes. Das Taskboard ist also ein Board, meistens also eine sichtbare große Wand, würde ich sagen, wo ganz viel, wo die Arbeit visualisiert wird, die man macht. Mhm. Ja, und das kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Die meisten Sachen, die sind so physikalisch, also irgendwie so ein Whiteboard, was man hat, im Büro rumstehen hat. Oder was es auch gibt, man nimmt einfach eine Wand oder ein Fenster und klebt da seine Post-its oder seine Indexkarten. Wie heißen die nochmal?
Karteikarten,
dieser Name. Okay, also die Karteikarten, die klebt man dann da dran.
Wobei Karteikarten sind, glaube ich, diese ganz kleinen, die man in Karteikästen hat, um Vokabeln zu lernen und so.
Ja, kann sein. Ich weiß gar nicht, was jetzt die Videos heißen.
Die größeren, naja, ja. Ist ja auch egal. Man visualisiert seine Arbeit, hast du gesagt.
Genau.
Das macht man mit Hand einer Abstraktion, nämlich genau wie. Man nimmt Karten.
Und schreibt dann die Aufgabe, die man machen muss, da drauf.
Okay. Das heißt, wir haben Karten, auf denen steht eine Aufgabe. Was machen wir jetzt damit an dieser Wand?
Genau, also meistens diskutieren wir darüber, was denn eigentlich damit gemacht werden soll. Und im Idealfall bildet die Wand auch noch unseren Workflow ab. Mhm. Das, wie wir gedenken, die Arbeit kommt in unser Team rein oder in unser Scrum-Team oder Kanban-Team und geht irgendwann wieder raus. Das heißt, ist im Idealfall irgendwann dann live und schafft einen Wert für unseren Kunden.
Okay, das heißt, wir wollen irgendwie den Fluss der Aufgaben durch das Team visualisieren. Jo. Damit wir eine Grundlage haben, um drüber zu reden.
Genau.
Das macht man mit Spalten, ganz überraschend.
Genau.
Man organisiert das Board in Spalten und Zeilen, beziehungsweise Zeilen sind optional, helfen aber. Ja, also sind Spalten wahrscheinlich auch optional, aber helfen irgendwie, ne?
Ja, es hilft beides irgendwie und ich glaube, Zeilen sind irgendwie so implizit. Wenn man eine Karte hat, ist das ja auch schon fast eine Zeile irgendwie, also mehr oder weniger, wenn man die so übers Board schiebt.
Naja, also, man könnte ja auch nach oben und unten wandern, so eine Karte.
Ja, stimmt.
Ist eigentlich mehr so eine Verabredung, dass wenn man Karten durch die Spalten von links nach rechts verschiebt, dass sie dann auf der gleichen Höhe bleiben. Mhm. Kann man auch anders lösen. Na gut, reden wir erstmal über die Spalten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Board zu organisieren. Die einfachste ist, man hat links eine Spalte To-Do oder Incoming oder Backlog.
Oder Next.
Oder Next oder wie auch immer. Dann hat man in der Mitte eine Spalte in Progress, also in Bearbeitung oder aktuell oder jetzt gerade. Und dann hat man rechts eine Spalte, wo fertig dran steht oder done oder live oder abgehakt. So. Und die Idee ist, dass man, wenn man eine Aufgabe aus dem Backlog, aus dem Speicher nimmt und bearbeitet, dass man sie dann in die Mitte verschiebt. Und wenn man fertig ist, schiebt man sie nach rechts. Und dadurch kann man halt sehen, in welchem Zustand die einzelnen Aufgaben sind. Jetzt gibt es aber tausend und eine Möglichkeit, das noch komplizierter zu machen, wenn man denn möchte. Ja. Jetzt hängt ja schon wieder meine Einstellung zu komplexeren Boards raus. ja, also man kann, wenn man kompliziertere Workflows hat, zum Beispiel mit einer expliziten Qualitätssicherungsabteilung oder einem Tester im Team, oder wenn man verschiedene Stufen des Live-Schaltens hat, wie ein Staging-System und ein Live-System. Oder wenn man, was gibt es noch für Möglichkeiten?
Also Review gibt es noch, irgendwie Code-Review, genau. Also internes Code-Review im Team oder sogar ein externes, dass man das irgendwie machen lässt oder sowas. Ja. Also da gibt es diverse Möglichkeiten.
Oder Analyse Übersetzungsschritte, die anliegen. Analyse.
Ja.
Dann kann man seine Struktur auf dem Board beliebig verkomplexitieren, verkomplizieren, indem man weitere Spalten hinzufügt. Teilweise sogar eigene abgetrennte Bereiche, so unten so ein Bereich, wo man Sachen hinschiebt, die gerade bei einem externen Team liegen, zum Beispiel in der Übersetzung oder ja, beim Copywriting oder bei was auch immer. Und diese Spalten werden halt dort eingefügt, wo sie halt im Workflow hingehören. Das heißt, wenn man mit der Entwicklung fertig ist und dann der Tester drauf gucken soll oder wenn dann ein Code-Review stattfinden soll, dann schiebt man die Karten typischerweise immer weiter nach rechts.
Genau.
Möglicherweise ist es im arabischen Raum so, dass die Karten von rechts nach links wandern. Ja. Das wissen wir beide leider nicht. Falls wir Hörer haben, die im arabischen Raum arbeiten, wäre das mal eine interessante Information, ob dort auch mit Taskboards gearbeitet wird und ob die dann von rechts nach links wandern. Ist ja aber eigentlich völlig Wumpe. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Nur ich finde das immer ganz gut, wenn man mal Dinge anders macht, als man gewohnt ist, um seinen Kopf fit zu halten. Mhm. Bisschen Verwirrung stiften, damit man sich nicht auf den eingetretenen Faden irgendwie zu wohl fühlt. Ich habe zum Beispiel mal, als ich damals noch Quake gespielt habe, dass man so mit der Maus steuert, man so die Sicht, wo man hinguckt. Und da kann man dann die Y-Achse invertieren, dass man halt, wenn man nach vorne schiebt die Maus, dass man dann runter guckt, oder wenn man nach vorne schiebt, dass man dann hoch guckt. Habe ich mir angewöhnt, das einmal im halben Jahr zu ändern. weil man dann erstmal kurz verrückt wird, weil sich das komplett anders verhält, als man denkt, aber dann gewöhnt man sich da auch dran und ich finde es immer ganz gut. Vielleicht sollte man es einfach mal machen, auf dem Taskboard die Karten von rechts nach links wandern zu lassen. Ja. Aber gehen wir mal davon aus, es wandert von links nach rechts, dann hat man halt neben der Next-Spalte vielleicht noch eine Analyse-Spalte, wo man nochmal drauf guckt, ob dann wirklich alles bereit ist für die Spalte. Und neben der In-Progress-Spalte noch eine Review-Spalte oder eine Testing-Spalte. Mhm. Es gibt auch Ready for QA als Spalte in einigen Teams, dass die Entwickler quasi eine Aufgabe, wenn sie fertig sind mit der Entwicklung, da reinschieben können, damit die QA weiß, also die Qualitätssicherung weiß, da kann ich jetzt drauf gucken. Ja. Ja, ich habe es schon gesagt, ich sehe das so ein bisschen skeptisch, wie kompliziert so ein Board sein sollte. Ist zwar immer ganz gut, wenn man seinen Kopf fit hält mit Komplexität, aber manchmal ist es mir halt passiert, dass bei sehr komplexen Boards Teile des Teams dachten, ja gut, ich habe ja das Ticket hier auf die und die Spalte geschoben, damit ist ja klar, was das bedeutet. Und man darf halt nie den Fehler machen, dass das Schieben einer Karte auf dem Board irgendwie explizite Kommunikation ersetzt. Es geht halt nichts über, man steht am Board und redet dann auch tatsächlich darüber und spricht miteinander. Mhm. Wenn zum Beispiel ein Entwickler meint, ich brauche jetzt Hilfe von der Qualitätssicherung, dass die mal drauf gucken und Tests machen, dann sollte der halt mit dem Tester sprechen und sagen, hallo, ich bin hier fertig, magst du mal drauf gucken oder wollen wir gemeinsam oder so. Mhm. Das ist halt viel, viel besser, als eine Karte irgendwo hinzuschieben, wo man glaubt, der andere wird es schon sehen und das dann sich selber irgendwie nehmen.
Mhm. Also ich habe natürlich die etwas andere Ansicht. Also das Minimum von 3 Spalten ist nicht immer das Optimum, aus meiner Sicht. Andererseits bin ich mit meinem ersten Kanban-Team hier bei BigPoint mit 13 Spalten gestartet und wir hatten, glaube ich, 10 Zeilen und dann haben wir kurz überlegt, wie viele Tickets denn auf dem Board sein könnten. Waren halt 130. Und da machte natürlich jedes VIP-Limit überhaupt gar keinen Sinn mehr.
Ja.
Von daher sind wir dann auch schnell davon abgekommen und haben die halt abgebaut. Aber zumindest hilft es einem, über den Prozess sozusagen nachzudenken. Also welche Schritte wollen wir eigentlich alles machen und macht das Sinn, die in mehreren Spalten zu haben oder in einer Spalte? Also dafür kann es hilfreich sein. Und ich glaube, früher oder später kommt man wahrscheinlich zu einem gesunden Mittel, was irgendwie ganz gut funktioniert. Das Problem wahrscheinlich ist, wenn man zu viele Spalten hat, dass man sagt, ja, jetzt haben wir schon so viel Zeit da rein investiert in unseren schönen Prozess und das tut weh, den zu ändern, deshalb sollen sich doch lieber die Realität soll sich lieber unserem Board anpassen und das müssen wir irgendwie ändern oder so. Oder die Leute machen diese Schritte, obwohl die überhaupt keinen Sinn mehr machen. Also man stellt einfach das Board und den Prozess so in den Mittelpunkt und ändert den einfach nicht mehr, weil das so anstrengend war, überhaupt diese 13 Spalten hinzukriegen oder diese vielen Spalten hinzukriegen.
Ja, genau. Es ist also immer besser, wenn sich das Board der Realität anpasst und ja. dem, was man über seinen eigenen Prozess gelernt hat oder das eigene Vorgehen, wenn man mal nicht Prozess sagt, Prozess klingt immer so starr. Prozess klingt wie, man schreibt den einmal auf, implementiert ihn in irgendeiner Software und dann läuft der.
Ja.
Das ist in der Arbeit natürlich nicht so. Man lernt ständig dazu, wie man eine Sache noch besser oder schneller oder einfacher machen kann und passt dann sein Vorgehen an und damit hat man dann schon den Prozess angepasst und ist halt nicht mehr da, wo man vorher war. Und gut ist es, wenn das Board einen dabei am besten unterstützt.
Genau. Ist auch ein guter Indikator, wenn sich das Board also über einen längeren Zeitraum, ich sag mal, ein paar Monate oder ein halbes Jahr oder so, nicht mehr ändert, dann ist es irgendwie, weiß nicht, also entweder hat man den optimalen Prozess für sich gefunden, der dann vielleicht 3 Spalten ist, dann braucht man vielleicht nicht mehr, aber wenn es halt mehr Spalten sind, dann sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken und gucken, ob man nicht was anderes machen kann, mal was anderes ausprobieren kann, ein Experiment machen. Die Umstände haben sich geändert, vielleicht die auch möglicherweise eine neue Spalte notwendig machen, also das drüber nachdenken, wie du das schon gesagt hast, das ist eigentlich essentiell.
Ja, gut. Jetzt haben wir, glaube ich, das Board ganz gut beschrieben. Wir haben noch nicht beschrieben, was da drauf ist. Wir haben gesagt, Karten mit Aufgaben. Mhm. Dazu gibt es ja die Episode, ich weiß gar nicht, 8 oder so, zu User Stories. Genau, man schreibt einfach die Aufgaben in Form der User Story auf so eine Karte, hat dann die Möglichkeit, zu der User Story noch unter Aufgaben anzulegen, wenn man dann irgendwie ein bisschen technisch werden möchte und sagt, hier Datenbank anpassen, Backend implementieren, Frontend implementieren, keine Ahnung was. Solche Karten kann man sich dann eben zu einer User Story malen und die dann nacheinander da rüber schieben. So. Wir brauchen das Board einerseits zur Kommunikationsunterstützung, habe ich gerade schon gesagt, und zwar im Daily Stand-Up. Mhm. Hatten wir auch schon eine Episode dazu. Wenn man sich also einmal täglich zusammenstellt und darüber zu sprechen, was habe ich die letzten 24 Stunden gemacht oder die Zeit seit dem letzten Stand-Up was sollten wir als nächstes tun und welche Hindernisse hatte ich, steht man eben an diesem Board. Und ich glaube, für diese Situation ist es halt wirklich gut, wenn das relativ kompakt ist, man sich schnell drauf zurechtfindet, die Entwickler ihre Karten schnell finden und verschieben können. Und halt wirklich alle drauf achten, was sagt er wirklich. Nicht nur, wo hängt das jetzt, sondern was sagt er. Aber Kommunikationsunterstützung beim Stand-Up ist nicht das Einzige, wofür man das Board gebrauchen kann, sondern es hilft eben auch bei der Visualisierung des Zustands. Ne? Man ist in einem Sprint oder man macht Kanban und hat halt gerade einen Zeitpunkt. Und wenn man als Product Owner oder als Stakeholder oder so sehen möchte, wie steht es denn gerade? Wie ist denn der Spielstand? Kann man eben zum Board gehen und da erstmal drauf gucken. Ja. Und da ist es dann vielleicht sogar tatsächlich eher hilfreich, wenn man ein paar mehr Spalten hat, dass man, weil das dann eben einfach eben auch mehr visualisierte Information ist, wenn einfach alles, was gerade in Bearbeitung ist, auf In Progress hängt und da nicht unterschieden wird, wie weit die Story schon ist oder die Aufgabe schon ist, dann kann das halt ein bisschen schwieriger sichtbar sein. Aber gehen wir mal davon aus, wir haben einen Sprint in Scrum und das Team hat einen Sprint-Backlog erstellt, beziehungsweise sich mit dem Product Owner auf einen Sprint-Backlog geeinigt. Und ja, alle Aufgaben aus dem Sprint hängen dann an der Wand. Erstmal alle ganz links. Mhm. Und anhand des Fortschritts, wie viele Karten schon nach rechts gewandert sind, kann man halt jederzeit mit einem Blick aufs Board erkennen, wie weit ist denn der Sprint schon. Und wenn man ganz am Anfang auf das Board guckt, sollte, ist wahrscheinlich alles noch ganz links. Und wenn man ganz am Ende aufs Board guckt, sollte, wenn alles gut geklappt hat, alles ganz rechts sein. Ja. Insofern hilft auch so ein Blick aufs Board, um zu gucken, wie ist denn das Wetter gerade.
So ist es. Spielstand. Genau, also das hilft auf dem Board. Es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, die man am Board denn visualisieren kann, also auf den Karten. Üblicherweise ist dann da noch neben der Story, also neben der Bezeichnung der Story, noch vielleicht die Nummer in unserem elektronischen Tracking-System, was zum Beispiel Jira sein könnte. Also das ist eine Möglichkeit.
Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf auf elektronische Mods.
Oder ein Avatar, also irgendwie ein Magnet oder ein Kürzel von demjenigen oder denjenigen, die Story gerade bearbeiten. Also das macht meistens noch Sinn. Und was noch oft Sinn macht, ist, wenn irgendwas geblockt ist. Ja. Also, dass man da irgendwie einen Indikator hat, irgendwie einen Klebezettel mit, okay, wartet auf, weiß nicht, irgendein anderes Team oder ein anderes Ereignis.
Okay.
Damit wir da weitermachen können.
Genau, das ist ganz hilfreich, wenn man sehen kann, was es gerade blockiert und vielleicht auch warum und seit wann, dass man da nicht den Überblick verliert und auch täglich nachfragen kann als Scrum Master.
Genau. Nicht nur als Scrum Master, sondern auch als Teammitglied.
Alle können nachfragen.
Alle sollten nachfragen.
Alle können helfen.
Ja.
Gut, was ich noch zu diesem Fortschrittsindikator erzählen wollte, ist das Konzept des Schneepflugs. Wenn man sein Board so organisiert, dass das ganze Sprint-Backlog links in die To-Do-Spalte gehängt wird und das auch so organisiert, dass die wichtigste Story ganz oben hängt und dann in der Priorität absteigt nach unten, dann sollte es ja am besten so sein, dass man dann auch oben anfängt, die Sachen abzuarbeiten als Team. Und erst dann irgendwie die nächste Story anfängt, wenn man bei der obersten nichts mehr tun kann. Und dann ergibt sich ein Bild auf dem Board, dass die oberste Story halt als erstes nach rechts wandert und dann so nach und nach die darunterliegenden. Und das sieht halt aus wie ein Schneepflug, der von oben quasi nach unten über das Board fährt und die Sachen so nach rechts schiebt. Und das ist total hilfreich, da mal drauf zu achten. Wenn es nämlich kein Schneepflug ist und die Storys von unten irgendwie schneller abgearbeitet werden, dann könnte man mal drüber reden, warum denn das so ist, warum man irgendwie oben nicht weiter vorankommt, obwohl das ja eigentlich die wichtigeren Storys sind. Oder was denn da eigentlich los ist. Wie immer bei solchen Indikatoren gilt halt, das ist nicht notwendigerweise ein Fehler oder ein Verstoß oder ein Problem, sondern ein Indikator dafür, dass man mal reden sollte. Vielleicht gibt es da gute Gründe dafür und vielleicht sind die auch allen bewusst. Es ist halt immer ganz gut, das nicht aus Versehen zu tun oder unbewusst, sondern dass man dann halt, dass allen klar ist, warum das so ist.
Genau.
Der Schneepflug.
Ja, und der Schneepflug kann dann auch das Burndown-Chart eventuell ersetzen, was ja dann anzeigen soll, wie weit wir schon sind in unserem Sprint. Dann gibt es noch das Burn-Up-Chart, was aus meiner Sicht eine kleine Information mehr visualisieren kann, nämlich wenn Arbeit zugefügt wird im Sprint. Also wenn das Team der Meinung ist, wir sind eigentlich so schnell, wir brauchen noch ein bisschen mehr oder so, oder ist irgendwie ein Fehler dazugekommen, dann kann man das da ganz gut visualisieren.
Ja, genau. Burn-Down, Burn-Up-Charts hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt in diesem Podcast. Das sind halt Visualisierungen, da wird jeden Tag eingetragen, wie viele Story-Punkte oder Stories hat man schon erledigt. Und man kann dann irgendwie erkennen, wann die gerade vorgenommene Arbeit irgendwie erledigt sein sollte. Mit dem Schneepflug kann man wenigstens das Sprint-Burndown möglicherweise obsolet machen. Also wir hier in unserem Team haben das schon lange nicht mehr gemalt, so ein Sprint-Burndown-Chart.
Wir haben das noch nie gemalt. Der Einzige, der das gemalt hat, war ich.
Ja, du hast es mal, ja.
Aber es war auch nicht hilfreich.
Genau. Das, nicht wenn man Dinge tut, die nicht hilfreich sind, kann man überlegen, warum sie wohl nicht hilfreich sind und sie möglicherweise einfach sein lassen.
Ja.
Gut, dann kommen wir noch kurz zu elektronischen Boards.
Ich würde noch kurz bei den physikalischen bleiben und kurz anreißen, was da noch dran sein kann an so einem Board. Also was immer ganz gut ist, ist eigentlich das Sprintziel dran zu haben, damit man dann auch beim Stand-up immer da drauf gucken kann, machen wir noch die richtigen Sachen, die wichtigsten Sachen, die wichtig sind für den Sprint. Oder wenn wir was weglassen müssen, was können wir denn weglassen, ohne das Sprintziel zu gefährden? Wie schon angesprochen, diese Definition of Done, Definition of Ready können da dran sein, also für einzelne Spalten oder für so, was bedeutet dann für uns im Sinne von die Arbeit ist fertig, das kann man.
Haben wir das schon mal eigentlich in der Episode, Definition of Done hatten wir glaube ich noch gar nicht, ne?
Nein, ich kann mir fast gar nicht vorstellen, eigentlich
zu ganz kurz, Definition of Done ist halt ein Konzept, eine Art Vertrag, das Team und der PO und alle einigen sich, was meint man, wenn man sagt, diese Aufgabe ist fertig, dass da halt drin steht, ja, alles ist getestet, die Code-Komplexität ist nicht gestiegen, es ist vielleicht auf dem Staging-System deployed oder schon auf dem Live-System deployed oder da können halt alle möglichen Sachen drinstehen. Hab mir Feedback eingeholt, die Übersetzung ist fertig, keine Ahnung was. Und das ist eigentlich quasi so ein auf dem Board so ein Hindernis, das eine Aufgabe überwinden muss, um dann tatsächlich in die letzte Spalte, nämlich fertig, zu kommen. Wenn eine Aufgabe nicht fertig ist nach dieser Definition, darf sie halt nicht rüberwandern. Genauso gibt es halt Definitionen für ready. Das bedeutet halt, wenn eine Aufgabe nicht bereit ist, nach einer bestimmten Definition, wo halt irgendwie Kriterien drinstehen, wie Akzeptanzkriterien sind mit dem Team diskutiert worden und hinreichend verstanden, wir haben die Story geschätzt oder was auch immer da drin steht, dann darf die Story eben möglicherweise gar nicht in den Sprint genommen werden oder zumindest nicht bearbeitet werden. Wenn irgendwelche Assets fehlen oder Grafiken fehlen oder Click-Dummies fehlen oder so. Je nachdem, was da gefordert wird.
Genau. Ja, das sind eigentlich so die normalen Sachen. Sonst, weiß nicht, Achievements kann man auch dranhängen. Was haben wir geschafft in der letzten Zeit, vielleicht im letzten Sprint oder so, um das sich mal wieder vor Augen zu halten. Ja, das sind eigentlich so die gängigsten Sachen. Es gibt immer Ausnahmen.
Ja, man kann zum Beispiel, wenn man bestimmte Verabredungen hat, alle Storykarten sind gelb und alle Taskkarten sind blau und Blocker sind rot, dann kann man sich nochmal eine Legende irgendwie unten rankleben, dass man auch als Außenstehender, der nicht zum Team gehört, irgendwie schnell erkennt, was bedeutet das jetzt gerade. Oder wenn man nur Kürzel draufschreibt, dass man irgendwie nochmal Namen hinzufügt oder so. Oder den Namen des Teams, falls jemand vorbeikommt, der sich üblicherweise da gar nicht auffällt auf dem Flur, dass er gleich erkennt, aha, hier sitzt also das Team das und das und das ist das Board von dem Team. Aber prinzipiell gilt ja, so ein Board sollte man nicht zu weit weg vom Team aufstellen. Ja, damit das Team damit auch arbeiten kann und das möglichst immer im Blick hat. Und dann ergibt sich diese Information meistens aus dem Kontext, wo das Board steht.
Das stimmt.
Gut. Ja. Physikalische Boards soweit erklärt. Kommen wir zu elektronischen Boards. Die haben gewisse andere Vor- und Nachteile. Erstmal, da gibt es verschiedene Systeme, die man nutzen kann. Das berühmteste ist, oder bekannteste ist wahrscheinlich Jira, Atlassian Jira, aus dem Hause Atlassian aus Australien. Ein über die Jahre sehr stark gewachsenes und sehr, sehr mächtiges Tool, das für kommerzielle Anwendungen auch kostenpflichtig ist. Ich glaube, für Open-Source-Projekte gibt es das auch für lau. Ich weiß das gar nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Aber damit kann man halt alles machen. Es gibt andere Anbieter und auch kostenlose Software, wie zum Beispiel Redmine hat da was eingebaut und Trello ist ein webbasiertes System, wo man sich schnell so ein Agile Board klicken kann. Und noch eine ganze Menge anderer Sachen.
Ja, ich glaube, es gibt irgendwie hunderte von verschiedenen Systemen, die man da benutzen kann.
Die man sich entweder direkt auf dem Computer installiert oder wo man so einen kleinen Webserver braucht, der dann auch webbasiert die Sachen Bearbeitung erlaubt. Lass uns konzentrieren auf Atlassian Jira, weil das, glaube ich, das ist, womit die meisten arbeiten. Ich habe in meinem gesamten Arbeitsleben, sowohl bei Core Media als auch bei Xing und jetzt bei BigPoint, mit nichts anderem gearbeitet und ich glaube, das trifft einfach auf die meisten so in unserem Dunstkreis zu. Wenn ihr mit was anderem arbeitet, dann lasst uns wissen, wie gut das für euch läuft. Ist immer mal interessant. Aber Jira kann halt einfach sehr, sehr viel. Es ist dadurch sehr komplex und auch schwierig zu bedienen teilweise. Die Usability leidet natürlich unter Mächtigkeit. Aber man kann auch vieles ausblenden und sich auf das Wesentliche beschränken. Gut, was kann man bei so elektronischen Boards machen?
Naja, also Tickets anlegen, also Arbeitsaufträge anlegen. Meistens. Also auch, was man mit physikalischen Boards machen kann, die irgendwelchen Leuten zuweisen oder die sich zuweisen lassen. Also man kann die auch pullen dann. Also im Prinzip bieten die schon viele, viele Sachen an, die auch die physikalischen Boards können. Ein paar Sachen natürlich nicht. Erstmal sind sie natürlich eingeschränkt in ihrer Flexibilität. Also man kann nur das machen, was die Programmierer vorgesehen haben.
Genau. Einfach mal eine Ecke abreißen vom Zettel, um zu symbolisieren, das gammelt hier schon rum oder was auch immer man damit gerade für eine Idee hatte, geht halt nicht so einfach.
Genau.
Ja. Entstanden ist es, glaube ich, aus den Issue-Tracking-Systemen, wo man früher angefangen hat, einfach Listen von Aufgaben oder Bug-Tracking-Systemen, Listen von Bugs, die man irgendwie abarbeiten muss. Jira war früher auch ein reines Issue-Tracking-System und wird von vielen auch noch so genutzt. Und diese Board-Visualisierungs-Art, dass man da versucht, die Realität nachzuahmen, indem man so Bereiche, Rechtecke darstellt, die aussehen wie Karten, wo auch so ähnlich was draufsteht wie Karten, die man dann per Drag and Drop von links nach rechts oder von oben nach unten ziehen kann. Das ist dann quasi jetzt die modernere Variante von einem Issue-Tracking-System. Im Wesentlichen ist ja auch so ein physikalisches Board nichts anderes als Issue-Tracking. Mhm. Nur halt, dass man es irgendwie anders visualisiert, ja, und man nicht den Status irgendwie in Datenbanken speichert, sondern auf den Zettel schreibt.
Genau. Ja, ich habe tatsächlich angefangen, das erste Tool, was ich eingesetzt habe, war Bugzilla.
Ja.
Das ist eins der berühmtesten, glaube ich,
genau,
aus der Vergangenheit.
Genau. Bei Jira gab es mal ein Plugin namens Greenhopper, das dann übernommen worden ist und jetzt einfach nur noch Agile heißt, glaube ich. Mhm. Oder Agile Boards, ich weiß es gar nicht.
Ich glaube Agile. Jira Agile heißt
es. Jira das. Agile. Man kann für ein Projekt in Jira einfach sagen, ich hätte gerne ein Agile Board. Kann man sich auswählen, ob man ein Kanban Board oder ein Scrum Board haben möchte. Da gibt es kleine, feine Unterschiede. Gehen wir auch mal auf das Scrum Board ein. Da gibt es drei Bereiche. Einmal den Planning Mode, den Work Mode und den
Report
Mode. Wenn man auf Work geht, also auf den mittleren Bereich, dann hat man so ein Board vor sich, das so möglichst das Taskboard abbilden soll, das man auch an der Wand haben könnte. Mhm. Abhängig von der Bildschirmauflösung ist natürlich ja, mehr oder weniger einfach, dann alles drauf zu kriegen. Aber wenn man sich ein bisschen beschränkt, was die Spalten angeht und was die Zeilen angeht, dann kann man das ganz gut da abbilden. Und da hat man einfach links irgendwie kleine Kärtchen, die man dann immer weiter nach rechts ziehen kann. Mhm. Vorteil dabei ist, es ist elektronisch. Man kann also von überall drauf gucken. Man muss nicht zum Board hingehen. Man kann Restriktionen einführen. Sowas wie, wenn eine Karte schon eine Spalte weiter nach rechts gewandert ist, darf sie nicht zurück. Mhm. Indem man da die Prozesse eben auch im Jira-System hinterlegt. Und man bekommt halt eine ganze Reihe von Auswertungen dann auf der Report-Seite automatisch geliefert. Man muss nicht selber Story-Punkte zählen und zusammenrechnen, um irgendwie eine mittlere Velocity der letzten 5 Sprints zu berechnen, sondern kriegt das automatisch geschenkt. Mhm. Das ist natürlich ganz praktisch.
Das stimmt, das ist ein Vorteil.
Ja. Für mich als Product Owner ist ja der Planning-Bereich im Scrum-Board von Atlassian Jira Agile am praktischsten. Das ist das, womit ich am meisten arbeite. Das ist so einfach eine Liste. Eigentlich ist das ja Issue-Tracking mit ein bisschen hübscheren Drag-and-Drop. Man sieht eine Liste von Issues, sieht da dann den Key und so ein Summary, also eine Beschreibung. Klickt drauf, dann erscheint rechts das in größer und da kann man dann die einfachsten Sachen schon bearbeiten. Und für mich als PO ist es da sehr praktisch, weil ich auf einen Blick sehen kann, was ist hier schon geschätzt. Und geschätzt ist für mich immer ein Indikator für, ist schon relativ weit fortgeschritten und kann vielleicht in den nächsten Sprint genommen werden. Und ich kann halt die Priorität sehr leicht bearbeiten. Ich kann einfach was in die Hand nehmen und verschieben. Mhm. Oder wenn ich ein Ticket ausgewählt habe und ich will es jetzt nach ganz unten verschieben, drücke ich SB, Send Bottom und dann ist es halt weg. Ja, Tastaturkürze finde ich total super.
Ja, ich auch.
Und es gibt ganz wenige, die man sich irgendwie merken kann. Send Bottom, Send Top, ST. Dann ist es ganz oben. Mhm. M für Make Comment.
Okay, das wusste ich noch nicht.
Ja, C ist ja leider Create Ticket bei Jira. Und wenn man auf C drückt, kommt halt der Dialog für ich erstelle ein Ticket. Deswegen ging C nicht für Comment und dann haben sie M genommen.
Okay.
Ja, alles andere. Assign ist A, also jemandem ein Ticket zuweisen. Oh. Kann man sich einfach mal die Liste der Shortcuts angucken, ja. Finde ich ganz praktisch. Ja, nimmt man denn jetzt ein elektronisches oder ein physikalisches Board?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es, wie immer, es kommt drauf an. Das kennt man ja schon.
Ja.
Ich glaube, der größte Vorteil der elektronischen Boards, wie du schon gesagt hast, ist, die sind fast überall verfügbar. Also wo ich einen Rechner habe oder irgendwie ein Telefon oder irgendwas. Und das spricht natürlich für verteilte Teams. Also wenn ich ein Team habe, was über mehrere Standorte verteilt ist, dann ist das elektronische Board schon ein großer Gewinn,
also genau,
ein
großer Vorteil. Gilt zum Beispiel für größere Firmen, ja, die remote arbeiten oder eben für Open-Source-Projekte.
Ja.
Da macht es manchmal gar keinen Sinn, überhaupt ein physikalisches Board zu haben.
Ja, es gibt auch so Möglichkeiten, das an einem Standort dann oder an zwei Standorten dann physikalisches zu haben und dann so Pairs, die sich dann gegenseitig updaten, wo man weiß, okay, der eine in Location A hat was gemacht an seinem Board und hat das auch upgedatet und sagt dann seinem Peer in Location B Bescheid und der muss es dann an seinem Board auch machen. Mhm. Aber ja, ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden.
Oder mit Videokamera.
Ja, mit Videokamera.
Livestreaming.
Gibt es natürlich auch alle verschiedenen Möglichkeiten, ja. Aber ja, das ist halt der große Vorteil der elektronischen Boards. Mhm. Ja, der große Nachteil, wie schon angesprochen, sind nicht so einfach änderbar. Es kann auch ein Vorteil sein, wenn man darauf drängt, erstmal einen bestimmten Prozess einzuhalten, um so ein bisschen zu lernen, dass das Team sich an die eigenen Regeln hält, die sie festgelegt haben, dann mag es auch ein Vorteil sein, aber insgesamt sehe ich es eher als Nachteil. Mhm.
Ja, ein weiterer Vorteil von elektronischen Boards ist ja, dass die automatisch halt immer mittracken, was ist passiert. Mhm. Ja, wenn jemand eine Karte verschiebt auf dem elektronischen Board, kann man hinterher sehen, wer es war und wann es passiert ist und ob er einen Kommentar dazu geschrieben hat. Kann halt hilfreich sein, um es rauszufinden. Im physikalischen Board geht das nicht.
Ja, stimmt.
Ja, wenn man allerdings ein Scrum-Team oder ein Entwicklungsteam hat, das gemeinsam sitzt, empfehle ich halt auf jeden Fall ein physikalisches Board, möglicherweise zusätzlich zum elektronischen Board zu haben. Also ich arbeite sehr, sehr gern mit Atlassian Jira oder irgendeinem anderen elektronischen Board, um eben genau diese Vorteile zu haben, dass man eine Datenbank hat, wo bestimmte Sachen drinstehen. Und zur Vorbereitung ist es auch extrem praktisch. Oder wenn man ein Meeting hat, das nicht am Board stattfindet, kann man halt das elektronische Board auf den Beamer werfen und das ist halt sehr praktisch. Aber das physikalische Board würde ich in einem Team, das halt eh gemeinsam sitzt, niemals missen wollen, weil das einfach gut ist, davor zu stehen und an haptischen Karten zu arbeiten. Mhm. Ja, kommen wir zu Fallstricken. Was gibt es noch für Probleme, auf die man stoßen kann bei Boards? Was kann man falsch machen?
Ja, ein Problem kann sein, das Board wird gar nicht benutzt. Mhm. Also man hat sich gesagt, ja, wir machen jetzt den perfekten Prozess. Und dann hat man gemerkt, das ist aber viel zu anstrengend. Also es bildet gar nicht die Wirklichkeit ab. Und dann altert das normalerweise. Also es wird irgendwie nicht benutzt dann mehr.
Ja.
Das könnte sein. Ja, ein Fallstrick gibt's, naja, also wenn man benutzt das Board, aber man ändert es nie wieder, dann lernt man halt nicht so richtig dazu. Also seine Arbeitsweise passt sich einfach der Wirklichkeit dann nicht mehr an.
Ja.
Ja, das ist, ja, könnte ein Fallstrick sein.
Genau.
Ja, also ein möglicher Fallstrick ist, also wenn man zwei Systeme hat, muss man halt sich überlegen, wie hält man die synchron, so einigermaßen zumindest, also welches System führt. Der Fallstrick ist dann, okay, die laufen irgendwie auseinander und man weiß jetzt nicht genau, ja, ist die Arbeit jetzt schon gemacht oder noch nicht. Also in dem einen System ist es schon auf dann, in dem anderen noch nicht. Mhm. Da muss man sich halt überlegen, welches System das führende ist, sozusagen.
Ja, gut, das habe ich in der Vergangenheit immer so gelöst, dass ich in Jira, also im elektronischen System, nur die User-Stories verwaltet habe und die Tasks, also die Aufgaben, die feingranularer dann waren, die habe ich da gar nicht unbedingt abgebildet, hat man immer mal gemacht, aber weil die dann eben während des Sprints nicht rübergeschoben worden sind auf den Work-Mode, habe ich das einfach gelassen, sodass dann auf dem physikalischen Board die Taskkarten einfach handschriftlich eben rangehängt worden sind und die sind dann rübergewandert und erst wenn die Story dann fertig war, hat man das in Jira aktualisiert oder eben am Ende vom Sprint, sodass man wusste, während des Sprints stimmt das physikalische Board, aber für alle vergangenen Sprints und für die Zukunft führt das elektronische Board. Mhm. Und wenn man sich auf sowas einigen kann, dann kann man den Fallstrick, glaube ich, ganz gut umgehen.
Ja, ich denke auch.
Ja, ein Fallstrick könnte sein, wenn das Board nicht zugänglich ist. Ne, das heißt, bei elektronischen Boards, wenn man VPN braucht, aber nicht hat, dann kann man nicht drauf zugreifen. Hm. Oder wenn man Rechte innerhalb von Jira braucht. Jira hat so ein ganz ausgefuchstes Rollenrechte-System. Wenn man zum Beispiel dann mal in ein Team wechselt, wo man vorher keinen Zugriff auf das Board hatte, dann muss man erst den Jira-Administrator fragen oder den Projektmanager, dass er einem das da einträgt, und sonst kann man halt keine Issues assigned bekommen oder auf das elektronische Board sehen und so. Mhm. Das ist da ein Fallstrick. Bei physikalischen Boards gilt es halt, wenn die Leute nicht beim Board sitzen, mhm. wenn das Board irgendwo anders ist oder das Team ist umgesetzt oder sonst wie was.
Genau, bei Jira kann man ja auch sehr komplizierte Workflows einstellen, hattest du ja auch schon erwähnt. Und wenn man das dann macht und also verbietet, dass bestimmte Übergänge, bestimmte Transitionen möglich sind, dann kann das natürlich auch ein Fallstrick sein, wenn man sagt, ja das passt wieder nicht zu unserer Wirklichkeit, eigentlich muss es jetzt von da nach da gehen oder sowas, aber das elektronische System verhindert das, dann.
Dann muss man immer den Prozess anpassen innerhalb von Jira, und das ist natürlich Aufwand.
Genau. Macht man vielleicht nicht.
Ich versuche das immer so zu regeln, dass innerhalb der Firma die Sichtbarkeit möglichst hoch ist, also dass alle drauf gucken können und auch möglichst alle was eintragen können. Nur wenn Priorität geändert wird oder Sachen auf fertig geschoben werden, dann will ich wenigstens eine E-Mail-Benachrichtigung haben, damit da niemand aus Versehen was verschiebt und ich das dann nicht mitbekomme. Als Product Owner. Gut, haben wir noch irgendwas vergessen? Was gibt's noch?
Also Fallstricke haben wir jetzt auch nicht mehr.
Nee, dann haben wir, glaube ich, alles zu Boards gesagt. Ja. Das ist ein sehr hilfreiches Tool, Hilfsmittel.
Ja. Genau, Zusammenfassung ist eigentlich, was ich mir nochmal vor Augen geführt habe, ist, dass man das Board soll eigentlich helfen, die Arbeit zu visualisieren, die man normalerweise nicht sieht. Ne? Also wir sind ja alles Knowledge Worker sozusagen, viele Leute. Und deshalb, da sieht man die Arbeit nicht. Wenn ich normal in der Fabrik arbeite oder irgendwo anders irgendwas Händisches, dann sieht man das natürlich sofort und weiß, ich mache zu viel gerade. Ich habe gerade, weiß nicht, 10 Kaffee, die ich gleichzeitig zubereite. Das sieht man dann sofort physikalisch, und bei elektronischer oder bei Wissensarbeit sieht man das halt nicht. Dafür ist das Board da.
Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung. Fällt mir natürlich gleich noch was zu ein. Schiebe ich nochmal eben hinterher. Also Jira Agile kann halt richtig viel, und man kann Jira zum Beispiel auch mit Git oder SVN-Repositories verbinden, sodass man dann im elektronischen Board durchaus sehen kann, welche Arbeit denn da dran hängt an so einer Aufgabe, nämlich der Source Code. Mhm. Den kann man dann irgendwie daran erkennen, dass man irgendwie die Jira, die Git Commit-Messages so schreibt, dass Jira erkennt, das gehört dazu, und dann kann man das da sehen. Aber es ist natürlich was anderes, als ein haptisches Werkstück irgendwie durch die Halle wandern zu sehen. Ja, probiert's aus, arbeitet dran, verändert euer Board regelmäßig und viel Spaß damit. Danke, Alex.
Danke, Tobi.